Willkommen beim VentureMate Podcast der Handelshochschule Leipzig. Ich bin Jennifer.
Und ich bin Ludwig. In diesem Podcast sprechen wir mit Personen aus dem Bereich Venture Capital und entdecken, was hinter den Kulissen dieser spannenden Branche passiert.
Hallo Benjamin, schön, dass du heute bei uns im Podcast VentureMate bist. Bevor ich dir das Mikro sozusagen übergebe und du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellst, haben wir uns gedacht, wir lassen einen Steckbrief über dich von ChatGPT generieren, der ein bisschen was von dir und vielleicht Geschichten erzählt von dir, die du bislang nicht wusstest. Ich lese euch den Steckbrief jetzt einmal vor und gebe dir, Benjamin, natürlich die Chance, diesen am Ende auch nochmal zu kommentieren bzw. das Gesagte richtig zu stellen, wenn etwas darin nicht stimmt. Benjamin Junghans ist der Direktor von Stiel Ventures und hat eine aktive Rolle bei der Erweiterung des Unternehmens in neue Technologien gespielt. Er war maßgeblich an der Akquisition von Tiny Mobile Robots beteiligt, einem Unternehmen, das für seine vollautomatischen Linienmarkierungsroboter bekannt ist. Dieser Roboter wird in verschiedenen Bereichen wie Sportplätzen, Straßenbau und Landwirtschaft eingesetzt. Junghans Engagement und die Zusammenarbeit mit Tiny Mobile Robots unterstreichen Stiels Bestreben, innovative und nachhaltige Lösungen in den Markt zu bringen. So, das war die Ausgabe, die ich von ChatGPT über dich erhalten habe. Jetzt übergebe ich dir das Wort, Benjamin.
Ja, das ist natürlich schon mal eine tolle Intro, auch wenn es natürlich an der einen oder anderen Stelle nicht ganz stimmt. Ne? Zum Beispiel haben wir Tiny Mobile Robots nicht akquiriert, sondern uns da nur beteiligt. Aber dazu kommt was sicher später, wie wir so vorgehen. Ja, ansonsten bleibt mir nur vielleicht zu sagen, ich bin 41 Jahre alt, Director von Stiel Ventures, war so super korrekt wiedergegeben. Und was ich noch ergänzen würde, ist, dass wir bei Stiel Ventures die Corporate Venture Capital und Clienting-Einheit der Stiel-Gruppe sind. Und Stiel ist ja der weltbekannte Forst- und Gartengerätehersteller, der bei Stuttgart liegt. Ja, nur mal so ergänzend.
Okay, sehr schön. Dann war ja ChatGPT schon mal gar nicht so weit von dem von der Wahrheit entfernt sozusagen. Du hast ja jetzt kurz angesprochen und wir haben es auch in einem Steckbrief kurz gehört. Du bist Direktor bei Stiel Ventures. Kannst du uns deinen Weg zum Direktor eines Corporate Venture Capitals beschreiben? Und vielleicht auch ganz kurz und knapp, was macht eigentlich ein Direktor in einem Corporate Venture?
Ja, dann fange ich mal mit ein bisschen meinem Weg an. Ne? Also ich habe eine typische Corporate-Karriere gestartet. Ich habe ein duales Studium gemacht mit Stiel zusammen, habe auch später noch einen Master gemacht im Bereich Finance und Controlling. Also ich habe mich da eher auf der Finanzseite engagiert, war dort auch in verschiedenen Positionen bei Stiel unterwegs. Bin dann irgendwann mal in die Strategie gewechselt, um mehr konzeptionell zu arbeiten. Und der Schlüssel war dann letzten Endes 2016, als so eine riesen Digitalisierungshype oder Digitalisierungs-Headline-Überschriften durch die Presse und durch die Vorstandsetagen ging. Und auch da hat sich Stiel entschieden, mehr zu tun im Bereich Digitalisierung. Und ich war dann dort recht schnell Teil eines neu geschaffenen Teams, Digitalisierung, wo wir eigentlich verschiedene neue Aktivitäten aufgebaut und ausprobiert haben. Und eine dieser Aktivitäten war dann das Corporate Venture Capital Thema, das wir dort eigentlich, sagen wir mal, vom Geiste her dann gegründet haben und dann 2020 wirklich an den Markt gebracht haben. Das wird man sicher später noch ein bisschen genauer beleuchten. Ansonsten, was macht man als Director einer Venture Capital Einheit? Man hat ein kleines Team, das draußen nach Startups sucht, die von Nutzen für Stiel sind, für die ganze Firma. Zum einen, um Prozesse zu verbessern, aber auch zum anderen, um neue Innovationen für die Kunden herauszufinden und auch gemeinsam mit der Organisation an den Start zu bringen. Das mal so als grobe Überschrift. Wie gesagt, wir machen das in einem kleinen Team von 3 Personen und sind da im Austausch mit unseren Kollegen weltweit, vor allem natürlich aus dem Bereich Produktmanagement und Entwicklung, und da gemeinsam wirklich was Gutes zu finden, was nicht nur irgendwie den Namen Startup trägt, sondern was letzten Endes auch dazu führt, dass wir gemeinsam tolle Produkte, tolle Prozesse voranbringt.
Sehr schön. Jetzt hast du ja schon ein paar Punkte auch angesprochen, auf die wir später auch nochmal genauer eingehen, was die Strategie ist, zu investieren, was so, sagen wir, die Fokusthemen sind. Ich habe jetzt da schon sehr viel digital herausgehört, also Digitalisierung. Es ist eines der entscheidenden Erfolgsfaktoren auch von dir, wo du sagen würdest, das hat dich da jetzt hingebracht, wo du bist.
Ja, ich würde es vielleicht so beschreiben, dass die Digitalisierung ja auch nichts anderes ist als irgendwie was Neues, was sich verändert. Das heißt, eigentlich so eine Grundvoraussetzung, die wir in diesem Bereich braucht, ist eher diese tief sitzende Motivation, neue Sachen herauszufinden, sie zu verstehen und auch sie dazu nutzen zu wollen, im Unternehmen eine Verbesserung herbeizuführen. Also letzten Endes geht es eher um das Interesse an neuen Themen und auch, sagt man, die Fähigkeit, diese neuen Themen auch zu verstehen und gemeinsam mit den Kollegen sich drüber auszutauschen und wirklich deren Nutzen herauszufinden. Weil es war in dieser Digitalisierungswelle immer ganz wichtig, dass wir sagen, ja, das ist ja kein Selbstzweck. Ne? Wir digitalisieren ja nicht, damit wir digitalisieren, sondern wir digitalisieren, damit wir besser werden, kundenfreundlicher, schöner, schneller und sonstiges. Und nicht weil es halt alle tun. Das heißt, für mich ist eigentlich das so eine Schlüsselqualifikation, Qualität, halt einfach diese Neugierde oder Gier, Themen, die neu sind, wirklich verstehen und anwenden zu wollen. Ansonsten hat mir super viel mein Finance-Background geholfen. Natürlich, wie schauen die Zahlen aus? Wie muss man von der Finanzseite die Dinge planen, vorantreiben, dass auch wirklich zum Schluss Resultate rauskommen in Form von Gewinnen? Weil auch das ist, sag mal, das Wichtige, dass man nicht nur irgendwann mal in den Modus kommt, tolle Produkte zu entwickeln, sondern auch die letzten Endes zu unternehmerischen, zählbaren Erfolg zu machen. Also von daher Finance Basics finde ich ganz wichtig. Und eine dritte Fähigkeit ist eigentlich das Netzwerken, sowohl nach innen als auch nach außen, weil Großteil der Arbeit besteht darin, die Dinge, die draußen sind, mit den Dingen im Unternehmen zu vernetzen. Und dazu braucht man zwei Netzwerke. Und das eine Netzwerk ist dann quasi das zu den Kollegen intern. Wo sind die Experten fürs Thema Machine Learning? Wo sind die Experten für Kundenansprachen oder für Produktentwicklung? Welche Leute sind es konkret? Und zu welchen Ideen könnten die draußen matchen? Und das ist natürlich eine große Netzwerkaufgabe, die man da erfüllen muss und die eben auch da jetzt keine Software aktuell abnehmen kann.
Spannend. Das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Antwort und auch sehr interessant für Leute, die eine Karriere in dem Bereich anstreben, diese drei Punkte zu verfolgen.
Absolut.
Vielleicht noch einmal kurz auf Projekte bezogen. Wir hatten es vorhin im Steckbrief kurz angesprochen. Da kam einmal Tiny Mobile Robots zur Geltung. Ist es eins der Projekte, wo du besonders stolz drauf bist, oder gibt es ein anderes Projekt, wo du sagst, das bleibt dir in Erinnerung oder das war besonders in irgendeiner Art?
Ja, also ich denke, die Rückschau wird es noch mehr zeigen, was da alles Tolles passiert ist, weil letzten Endes sind wir alle noch auf einer ungewissen Reise, aber was Tiny Mobile anbetrifft, das ist auf jeden Fall die Firma, die bei uns im Portfolio am weitesten fortgeschritten ist, was Umsatzentwicklung, Reifegrad, Anzahl und Professionalisierung der Investoren anbelangt. Also von daher bin ich persönlich natürlich schon am meisten stolz darauf, dass wir diese Company auch recht früh gefunden haben, da investiert haben und letzten Endes auf eine tolle gemeinsame Reise gegangen sind. Aber letzten Endes würde ich sagen, das wichtigste Projekt und auch auf das ich am meisten stolz bin, ist eigentlich den Aufbau der Venture-Einheit an sich. Ne? Weil wir haben die ja 2020 sind wir live gegangen, aber wir haben die natürlich davor aufgebaut. Wir haben eine leere Hülle, eine GmbH, die wir schon im Konzern hatten, erstmal umgebaut und befähigt, die Investments zu machen. Wir haben viel mit der Organisation gesprochen, Prozesse aufgesetzt, Mitarbeiter aufgebaut und sowas. Und muss sagen, das ist wirklich ein Job jetzt gewesen von 4-5 Jahren, da was zu etablieren. Und das war jetzt für mich eigentlich so das Projekt Highlight bisher, ne? Also sowas überhaupt aufgesetzt zu bekommen. Und die einzelnen Investments da drin, ich glaube, da brauche ich einfach noch ein bisschen Zeit, um zu bewerten, ob das jetzt wirklich gut war oder nicht. Auf jeden Fall haben wir was gelernt.
Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung zu der nächsten Frage, die ich an dich habe. Und zwar ist der Ansatz, den ihr im Moment fährt, des Venture Capital Investments ja nicht von Anfang an verfolgt worden. Dafür musste Stiel erst Corporate Venture Building aufgeben, sozusagen. Jetzt sind es zwei Begriffe, die vielleicht nicht jedem draußen bekannt sind. Magst du vielleicht da auf die zwei Punkte nochmal eingehen, auf die zwei Ansätze, was hier der Unterschied ist und auch wieso Stiel Ventures dann letztendlich sich dazu entschieden hat, Venture Capital Investments zu verfolgen und nicht Corporate Venture Building?
Mhm. Ja, ich würde sogar noch ergänzen um den dritten Aspekt des Partnering, weil also ich glaube Clienting ist mittlerweile der weitläufigste Begriff oder der am ehesten dann auch verstanden wird. Also rückblickend muss ich sagen, eigentlich sind wir mit drei Ansätzen parallel losgelaufen, ne? Also wir haben das Investment und das Partnering einerseits verfolgt und das Venture Building andererseits. Das hat ein Kollege dann, sag mal, federführend mit aufgebaut. Und letzten Endes war uns ja als Unternehmen auch noch nicht richtig klar, was passt jetzt zum Unternehmen, was wird letzten Endes zum Erfolg führen. Also fangen wir mit allem drei parallel an und bauen das behutsam Stück für Stück auf. Das war jetzt kein Top-Down-Approach, in dem das Management gesagt hat, so, wir machen jetzt die Sachen, ihr habt das Budget und legt los, sondern es geht eher darum, erstmal rauszufinden, okay, welche Fähigkeiten muss man aufbauen, welche Ressourcen muss man sich sichern, um überhaupt mal ins Laufen zu kommen bei den Themen. Wie grenzen sie sich voneinander ab? Das Venture Building ist etwas, was wirklich hohen Kapitaleinsatz erfordert. Da ist es so, dass ein Corporate wie Stiel wirklich eigene Teams zusammenstellt, die auf Themen setzt und versucht, die in einem Art Startup-Modus wirklich neu entwickeln zu lassen. Das sind meistens Ideen, die dann etwas abgegrenzt sind vom Kerngeschäft. Man versucht da irgendwie was Neues zu machen, setzt da, wie gesagt, motivierte Mitarbeiter drauf, die einerseits von innen kommen, andererseits von außen und geht das Thema an. Man muss sich bewusst sein, dass dann der Corporate wirklich alles finanziert, entsprechend auch der 100% Kapitaleinsatz bringen muss. Beim Venture Capital ist ein klassisches Thema, aus den 80ern in den USA entwickelt, dann irgendwann mal in den Nullerjahren auch stärker in Europa angewendet und jetzt eigentlich mittlerweile eine große Industrie, die aus der Corporate-Sicht eigentlich dahingehend komplettiert wird, dass man hier Minderheitsbeteiligungen bei Startups eingeht. Das heißt, irgendwas zwischen 5% und 20% Kapitalanteil erwirbt, aber zusammen mit anderen Investoren. Und das ist das Schöne an dem Ansatz, dass wir das Risiko auf mehrere Investoren verteilt und auch das Know-how dieser Investoren mit an Bord holt, um diese Startups weiterzuentwickeln. Und die dritte Säule, das Partnering oder Clienting, da gibt es eigentlich überhaupt keine Kapitalverbindung. Das bedeutet, man investiert überhaupt nicht in die Startups, sondern man findet heraus, ob man mit dem Startup nicht zusammen ein Produkt an den Markt bringen kann oder ob das Startup eigentlich schon Produkte oder Know-how hat, dass man lizenzieren, kaufen oder irgendwie einbringen kann in die Firma, sodass das Startup nichts anderes ist, letzten Endes als ein Lieferant der Firma, der aber auf einer, sagen wir, besonders neuartigen, innovativen Weise ein Produkt anbietet, das bei uns jetzt bei Stiel konkret Nutzen schafft. Also von daher gibt es dann da diese große Bandbreite an Themen. Und zu Venture Building hat uns dann irgendwann mal der Mut verlassen, muss man sagen, das weiter zu betreiben. Warum? Man hat ein großes Team gestafft, man hat viele Themen vorangebracht, aber letzten Endes fängt man ja immer beim Building wirklich bei Null an und muss dann die ganze Wegstrecke bis zum Markterfolg gehen und das erfordert halt deutlich mehr Kapitaleinsatz als die anderen Maßnahmen. Und letzten Endes haben wir uns dann entschieden und auch zusammen mit dem Management abgeglichen, dass wir da unsere Kraft auf das Venture Capital und auf das Clienting fokussieren und das Venture Building dann einstellen. Und das ist auch ein Weg, den durchaus einige Corporates gegangen sind, weil das Venture Building wirklich eine Königsdisziplin ist von sehr großen Unternehmen. Ich glaube, ein Google kriegt es vielleicht hin oder andere Unternehmen, die wirklich, sagen wir mal, eigene Independent Teams haben, die da auch wirklich recht frei agieren können. Und das sind alles Dinge, die kann jetzt, sag mal, ein Maschinenbau geprägtes Unternehmen, mittelständische Prägung jetzt nicht in dem Maße erfüllen, wie es vielleicht notwendig wäre. Von daher sind wir eigentlich jetzt super happy, dass wir uns mit dem Venture Capital und Venture Partnering / Clienting da jetzt eigentlich einen sehr effizienten Weg gefunden haben, an Innovation zu kommen.
Ja, spannend. Also so wie du das jetzt erklärt hast, macht es auch total Sinn. Also die Vorteile beim Venture Capital oder Venture Partnering überwiegen da tatsächlich. Vielleicht, dass sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch nochmal vorstellen können, was das denn genau bedeutet. Hast du zwei konkrete Beispiele für diese zwei Ansätze, also sprich einmal für das Venture Capital und einmal Venture Partnering, dass es nochmal deutlich macht?
Ja, also ich würde gerade wieder dieses tolle Beispiel mit Tiny Mobile Robots aufgreifen. Ne? Ich glaube, du hattest ja gesagt, über die Chat-GPT-Zusammenfassung, dass es um einen Linienmarkierroboter geht. Das ist absolut richtig. Und man kann sich vorstellen, das ist ja eher ein Nischenprodukt. Ne? Das wird sich ja jetzt eine Privatperson nicht kaufen, sondern das kaufen sich Leute, die im großen Maßstab Fußballplätze oder American Football-Plätze markieren. Und wenn sich solche Themen entwickeln und man da aus Sicht einer großen Firma draufblickt, dann ist das alles zunächst viel zu klein, viel zu frühphasig, viel zu ungewiss. Und das ist das Investieren eine tolle Möglichkeit, um zu sagen, wir glauben an die Idee, an die Firma, wir sichern uns jetzt einen Kapitalanteil und schauen, wie sich die Firma weiterentwickelt. Wir bleiben mit der eng im Austausch, wir gucken, ob wir der vielleicht helfen können, der Firma. Aber letzten Endes ist die Firma für sich selbst verantwortlich und soll das Thema groß machen. Und wenn das Thema irgendwann mal groß ist, und ich spreche hier für eine Firma, die, wie gesagt, Firma Stiel 5 Milliarden Umsatz macht, wenn die auf andere Firmen blickt, dann muss man ja schon so eine Relevanzgrenze vielleicht von 10 oder 20 bis 50 Millionen Euro Umsatz zugrunde legen, dass überhaupt so eine große Firma sagt, okay, das Unternehmen ist wirklich interessant, da müssen wir jetzt mehr machen als jetzt nur eine Minderheitsinvestition, da müssen wir jetzt nochmal stärker partnern. Das heißt, investieren ist super bei Themen, wo man noch nicht richtig weiß, wo geht die Reise hin, aber man doch so eine große Relevanz für die eigenen Produkte sieht oder für den eigenen Geschäftszweck, dass man sagt, das jetzt einfach so für sich laufen zu lassen, ja, zu schade, da müssen wir enger dabei sein, da investieren wir jetzt Geld. Ne? Und der andere Vorteil ist, wenn man Geld investiert und die Firma wird gut und die Firma wird verkauft, dann kriegt man natürlich auch wieder einen tollen Return raus. Von daher hat man zum einen den Wissenszugewinn und zum anderen hat man den Capital Return dann entsprechend als auf der Habenseite verbucht. Also das ist so ein klassisches Thema des Investierens. Beim Partnering ist es deutlich vielfältiger. Da geht es von Technologien, die der Firma Stiel zum Beispiel helfen, schneller zu produzieren, besser zu produzieren oder vielleicht ihre Verwaltungsprozesse besser zu organisieren. Ein Beispiel, das wir kürzlich hatten, ist Neura Robotics. Das ist ein Cobot, ne? Also nichts anderes als ein weiterentwickelter Roboterarm. Aber der so, sagen wir mal, im Innovationsgrad jetzt noch so einen Sprung gemacht hat, dass für uns das ganz wichtig war, dass unsere Organisation, dass unsere Produktion möglichst schnell mit so einem Produkt in Kontakt kommt und herausfindet, wie man diesen Roboter einsetzt, um im nächsten Schritt weitere Kosten zu sparen oder die Qualität zu erhöhen. Und letztendlich ging es bei diesem Partnering-Projekt darum, halt einen Proof of Concept zu machen, ne? Also quasi ein kleines Projekt zu definieren, in dem wir ein Produkt von diesen Neura Robotics beschafft haben und letzten Endes jetzt unserer Testing Facility zur Verfügung gestellt haben. Ne? Hätten wir jetzt kein Partnering-Projekt gemacht, hätte es vielleicht gar nicht die Motivation gegeben, jetzt mal was Neues auszuprobieren, sondern letzten Endes kam da dieser Impuls für uns. Und so wie das jetzt mit diesem Roboter ist, machen wir das auch für Software oder für andere Themen, um die Organisation irgendwie sehr praktisch und lösungsorientiert zu zeigen, was es denn für Möglichkeiten gibt.
Da hätte ich jetzt mal eine Frage zum Investment. Wie ist denn das bei euch? Vielleicht ist die Frage jetzt auch ein bisschen zu früh, weil du auch sagtest, ihr müsst noch mal schauen, wie das dann mit den Investments läuft. Aber wie sieht für euch denn so ein perfekter Exit aus? Ist das klassisch IPO oder Firma wird verkauft? Oder gibt es da auch andere Möglichkeiten bei euch, die ihr irgendwie ins Auge fasst?
Also wir sind da sehr offen von dem, was wir daraus erwarten. Also ich glaube, die Grunderwartung ist, dass wir schlauer werden dadurch, ne? Dass wir mehr verstehen, wie genau funktioniert jetzt dieses Geschäftsfeld dort und ähnliches. Wenn das dazu führt, dass man sagt, ja, das war jetzt alles spannend, aber zum Schluss nicht so relevant, dann sind wir natürlich happy mit einem Exit, ne? An wen auch immer. Und eine IPO-Erwartung, sag mal so, das ist natürlich die Königsdisziplin, aber wir wissen, wir investieren jetzt nicht in super High-Fly-Unicorn-Themen, sondern eher, sag mal, in bodenständigere Sachen. Und die sind dann meistens eher dazu geneigt, an einen anderen Strategen, an eine andere Firma oder vielleicht sogar an irgendeinen Private-Equity-Kapitalgeber verkauft zu werden. Also ein klassischer Strategic Buyout oder Secondary. Das heißt, eine IPO, das, ja, ich würde sagen, das sind wir von den Themen her nicht sexy genug vielleicht investiert. Aber wie gesagt, wir sind ja im Forst- und Gartenlandschaftsbau unterwegs und da passt es zu uns eigentlich, den Exit-Pfad eher ein bisschen konservativer zu planen. Und sag mal, am meisten würde es mich natürlich freuen, wenn wir Investments finden, die zum Schluss von unserer Firma selber gekauft werden. Und das ist was, wo ich sage, da habe ich jetzt keine präzise Erwartung im Vorhinein, weil das würde die anderen Pfade ja eigentlich blockieren. Und das will ich nicht und das wollen eigentlich die anderen Investoren, die in das Startup investieren, ja auch nicht, weil sonst könnt ihr einfach das ja sofort kaufen und selber was damit machen. Aber es geht ja darum, den unternehmerischen Geist der Firma zu erhalten und das beinhaltet halt auch die, sag mal, marktwirtschaftlich orientierte Verhaltensweise, wie wohin entwickle ich jetzt die Firma und wie mache ich sie am wertvollsten? Und da möchten wir keine Limits setzen.
Da wir jetzt schon von Exit gesprochen haben, würde ich uns vielleicht nochmal zum Anfang zurückbeamen. Und zwar, du hattest kurz gesagt, ihr investiert in bodenständige Unternehmen. Was sind denn bodenständige Unternehmen? Also was ist eure Investitionsstrategie sozusagen?
Ja, unsere Investitionsstrategie, die ist vor allem orientiert am Geschäft von Stihl. Also bedeutet, wir investieren jetzt nicht in das nächste Hype-Thema. Wir investieren jetzt nicht in Blockchain und NFTs und Sonstiges, sondern wir investieren vor allem in Themen, die irgendwie einen strategischen Fit mit Stihl haben können. Das heißt, die müssen irgendwas mit Forst zu tun haben, mit Gartenbau, vielleicht auch mit der Bauindustrie. Und allein da gibt es ja schon super viel Themen. Und zum anderen investieren wir, sagen wir, in fokusmäßig eher in Europa. Wir gucken auch mal nach Nordamerika rüber, aber letztendlich gucken wir auch eher, wo wir hier Themen abgreifen, die ein bisschen geografisch auch näher bei uns sind. Dann können wir da den Transfer auch besser gewährleisten und dann auch näher dran sein an den Teams. Und vom Stage her investieren wir auch eher im Bereich Seed, Series A, weil oft sind es halt Nischenthemen. Ne? Also wir haben jetzt kürzlich auch investiert in ein Startup aus Cambridge, die sich spezialisiert haben auf die Detektion von Schädlingen, ne? Im Forst und auch im Hotelleriegewerbe oder im Landwirtschaftssektor. Und klar sind es irgendwie interessante Bereiche, wenn man das mal gegenüberstellt, was da an Chemikalieneinsatz gemacht wird, dann weiß man, okay, das sind auf jeden Fall große Märkte, die mit irgendwie Schädlingen zu tun haben. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo jetzt dann irgendwie die Börse juhu schreien würde, da in sowas zu investieren, sondern das sind halt eher, sagen wir mal, Nischenbereiche, die konkret Mehrwert schaffen bei abgegrenzten Lösungsfeldern. Und dort wird man auch weiter investieren, ne, um da konkret einzelne Themen zu beleuchten, die dann vielleicht irgendwie von einem großen Unternehmen aufgekauft werden, die eine gesamte Lösungspalette anbieten können oder ähnliches. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass man versteht, was ein komplettes Löten, eine komplette große Company mit einem riesen Lösungsangebot aufzubauen, das ist eine Aufgabe von vor 20 Jahren oder sowas. Das kann halt ein Startup nicht in 5 Jahren machen, sondern das kann halt wirklich, sag mal, am besten einen abgegrenzten Lösungsbereich erledigen und dann irgendwann mal vielleicht in eine größere Company übergehen. Das ist so der Hauptfall, in den wir investieren.
Jetzt haben wir ein paar Zuhörer, die selbst vielleicht ein Startup haben oder vorhaben zu gründen. Was bietet ihr konkret, beziehungsweise wofür schätzen euch die Startups, mit denen ihr aktuell auch zusammenarbeitet?
Also wir kriegen gutes Feedback, dass wir vor allem Mehrwert schaffen, wo Stiel jetzt selber stark ist. Ne? Das heißt, in der Entwicklung von Hardware, Kontakte zu Lieferanten aufmachen, Kontakte zu Kunden im Forst- und im Gartenlandschaftsbau oder Bau besorgen, vielleicht sogar erste Vertriebsmöglichkeiten bereitstellen. Also in Themen, wo Stiel halt, sag ich mal, zu Hause ist und stark ist. Und dort können wir Mehrwert schaffen, der auch dann direkt bei den Startups ankommt in Form von Umsatz oder vielleicht in Form von Vermeidung von Fehlern. Gerade im Bereich Hardwareentwicklung kann man super viel Fehler machen und da ist es natürlich gut, wenn man mal das ein oder andere Gespräch mit Experten bei uns führen kann. Das heißt, wir nutzen dann eigentlich schon die Bandbreite der Organisation aus und sind weiterhin natürlich auch super behilflich darin, möglichst neue Investoren oder in die nächste Evolutionsstufe zu kommen. Also wir machen Intros zu anderen Investoren. Wir sind ja auch selber in Venture Capital Funds investiert und gucken, dass wir dort auch, sag mal, guten Rat einholen. Also das heißt, wir versuchen dann auch unternehmerisch ein bisschen zu unterstützen an der Stelle.
Sehr schön. Ich würde sagen, mich hat das jetzt überzeugt. Welche Schritte sollte ich nun als Gründer auch unternehmen, mit euch in Kontakt zu treten, um eine potenzielle Zusammenarbeit zu erkunden oder in die Wege zu leiten? Also gibt es nicht überhaupt eine Möglichkeit oder ist es etwas, was von euch proaktiv ausgeht? Und ihr mich quasi...
Ja, also das ist ein, sag mal, Two-Way-Approach. Ne? Also es ist sowohl wir gucken natürlich, was es draußen gibt, als auch der Fall, dass wir angesprochen werden. Ja, wir sind da immer super offen. Ja, wir können an ventures@stiel.de schreiben oder mich oder meine Kollegen über LinkedIn anschreiben. Aber letzten Endes interessiert uns vor allem ein Angebot an Stiel, das unser Interesse weckt. Ne? Und das kann halt ein neues Geschäft sein, das wirklich sehr gut andockt an das aktuelle Geschäft oder das halt wirklich irgendwie spürbar Prozesse verbessern kann. Ne? Also wenn wir irgendwelche Tools genannt bekommen, mit denen man irgendwie, wie gesagt, seine Qualitätssicherung verbessern kann oder verschnellern kann oder ähnliches, dann da gucken wir uns das schon an. Es braucht natürlich auch immer einen gewissen Reifegrad. Uns hilft natürlich immer, wenn man dann schon ein bisschen Klarheit hat, okay, es gibt schon Referenzkunden und ähnliches, dass wir auch ein bisschen Vertrauen darin haben, dass das jetzt nicht ganz frühphasiges Lernen ist, sondern dass da schon ein bisschen was da ist. Das heißt, wir sind jetzt nicht so ein Superkunde, der jetzt, sag mal, der erste Kunde ist, der das jemals ausprobiert und dann ein bisschen Feedback gibt und dann muss erstmal ganz viel optimiert werden, sondern wir sind eher ein Kunde, der gern schon irgendwie eine 80% Lösung hat, mit der er dann wirklich, sag mal, nach harten Kriterien auch prüfen kann, ob das Produkt, ob das auch Sinn macht. Ne? Also das sind so unsere Kriterien, die wir anlegen. Also passt zu uns und ist der Reifegrad schon so, dass wir sagen können, lass uns mal jetzt ein Testprojekt machen.
Zum Schluss würde ich gerne noch mal einen Ausblick in die Zukunft wagen des Corporate Venture Capitals. Gibt es da etwas, wo du sagen würdest, okay, die Landschaft hat sich dahingehend verändert oder gibt es Trends, die ihr im Moment sieht in dem Bereich und auch wahrscheinlich dann als Direktor vielleicht auch deine Aufgabe ist, dein Team darauf vorzubereiten?
Ja, also generell ist Corporate Venture Capital ein Thema, das sich jetzt sehr gut entwickelt hat über die letzten, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahre. Also es gab insgesamt mehr neue Venture Capital Einheiten, als sie wieder beerdigt wurden. Also von daher merken wir, das Thema ist zunehmend relevant und das ganze Know-how der Startups für Unternehmen nutzbar zu machen über diese Einheiten. Das ist eigentlich keine Frage, ob man das tut, sondern es ist die Frage, wann und mit wie viel Engagement man das tut. Und das ist natürlich so eine Corporate Venture Capital Einheit einfach, sagen wir, das ist die richtige Membran, um da einen Austausch zwischen den Welten herzustellen. Was hat sich da verändert? Ist deutlich professioneller geworden. Ne? Also wenn wir auf Konferenzen sind, sind eigentlich schon alle auf einem recht guten Niveau. Das heißt, es sind viele Leute jetzt mittlerweile auch unterwegs, die einfach auch ein bisschen Ahnung haben von dem Geschäft und nicht in einem Art Innovationstheater jetzt da irgendwo irgendwie versuchen, was zu machen, sondern auch wirklich konkrete Ziele verfolgen. Und das merken wir, das ist halt einfach eine Professionalisierung in der Zielsetzung und in den Leuten, die das betreiben. Was dazugekommen ist die letzten paar Jahre, ist eigentlich dieses Clienting oder Partnering. Wir nennen es Partnering, weil es sich irgendwie besser verstehen lässt aus unserer Sicht. Das ist jetzt wirklich, sagen wir, von der personellen Ausstattung der Einheiten als auch, sagen wir, vom Umfang und der Tiefe der Aktivitäten deutlich, deutlich stärker und größer geworden. Ne? Also gerade größere Corporates wie jetzt BMW oder Bosch oder sowas, die haben dann sogar eigene Awards dafür geschaffen und kommunizieren da auch offen, wie viel Prozessverbesserung sie daraus generieren und ähnliches. Also das ist wirklich ein Trend oder auch eine Disziplin geworden, die jetzt deutlich mehr nach vorne tritt und die wir auch total begrüßen und aufnehmen bei uns. Also wir verstärken diese Venture Partnering Aktivitäten auch zunehmend. Und das ist was, wo ich sagen würde, das begleitet viele andere Venture Capital Einheiten auch.
Im Großen und Ganzen ja ein sehr positiver Ausblick in die Zukunft zur Abwechslung.
Absolut. Absolut.
Gibt es denn ein persönliches Credo oder Motto, das dich in deiner Karriere geleitet hat und das du jetzt mit uns teilen wollen würdest?
Ja, also es ist natürlich immer schwierig, da irgendwie so eine große Klammer um was rumzusetzen, aber was, sagen wir mal, mich betrifft, ich habe immer versucht, Dinge zu tun, die vor allem dem Unternehmen helfen. Ne? Also ich bin bei Stihl schon seit über 20 Jahren und habe mich immer davon leiten gelassen, Dinge zu tun, wo ich halt wirklich sage, okay, da kann ich einen Beitrag leisten, das Unternehmen jetzt langfristig besser zu machen. Und was ich da leiste, das fordert mich auch heraus, das macht mir Spaß. Ne? Also mir macht Herausforderungen Spaß und deshalb freut es mich und das ist auch mein Credo zu sagen, ich arbeite an Themen, die dem Unternehmen helfen und die halt auch spannend für mich sind. Und wenn beide was davon haben, dann ist das kann das eigentlich nur eine tolle Zusammenarbeit sein. Und dann ist man auch eigentlich geneigt, wirklich solche Themen, die jetzt wirkliche Langläufer sind, wie der Aufbau einer Venture Capital Unit, die kann man dann auch mit Freude begleiten, weil das ist immer was einen Beitrag leistet und das ist was einen über eine lange Zeit herausfordert, weil man einfach so viele neue Dinge lernt. Und das freut mich, dass ich das einfach machen darf, ja auch.
Sehr schön. Das heißt, wir werden dich noch länger bei Stihl Ventures und im Corporate Capital Investment Bereich sehen.
Absolut. So ist der Plan.
Das war, glaube ich, ein ganz guter Abschluss. Herzlichen Dank, dass du unser Gast warst heute und dass du uns tolle Einblicke in den Bereich des Corporate Venture Capitals gegeben hast. Und ja, ich denke dann, wenn es von deiner Seite keinen Punkt mehr gibt, den wir ergänzen sollen müssen, den wir ausgelassen haben.
Nein, ich denke, ich konnte mich jetzt auch nochmal gut platzieren und dank dir, Jennifer und Ludwig, danke euch auch für die Einladung und ich wünsche euch noch viele weitere gute Podcasts.
Dankeschön.
Vielen Dank.